insofern reflektiert das Bauhaus in seiner Widersprüchlichkeit vielleicht mehr die Zeit des 20. Jahrhunderts, aber auch unsere Zeit als vieles andere. Das Problem ist immer nur, wenn diese Akteure einer Bewegung versuchen, sie zu kanonisieren und dadurch sozusagen eine reine Institution zu schaffen, sie von diesen Widersprüchen zu befreien in der Repräsentation nach außen. Das Thema des Politischen hat mehrere Ebenen bezogen auf das Bauhaus. Die eine Ebene beginnt eigentlich mit der Entstehungsgeschichte des Bauhauses, weil das Bauhaus oder eine ganze Reihe Bauhäusler gingen eigentlich aus der Novemberrevolution nach dem Ersten Weltkrieg heraus, also zu Beginn der Weimarer Zeit, eine Zeit, wo das Zivilisationsprojekt Europas, aber auch speziell das Kaiserreich in Frage stand, eine Krise der Gesellschaft und sozusagen die Grundwerte, die Grundhaltungen der traditionellen Gesellschaft, der Untertanengeist, die autoritären Strukturen in Frage standen und auch hart kritisiert wurden. Und daraus entstand ja unter anderem im Bauhaus, aber als Kontext einer breiteren Entwicklung die Idee, man müsse auch einen neuen Menschen gestalten, ein neues Menschenbild entwerfen. Und das war zunächst durchaus auch eine politische Idee, obwohl gleichzeitig parallel dazu der Rückgriff eigentlich auf die Tradition erfolgte, nämlich die Gotik. Die Grundidee neben dem Politischen war, durch Umgestaltung der materiellen Welt mit Hilfe von Kunst, Handwerk und Gestaltung auch die Gesellschaft zu verändern. Und das ist natürlich zunächst mal eine politische Idee, die bestimmte Techniken zur Grundlage hat. Wenn man sich dann die Entwicklung des Bauhauses in der Weimarer Zeit anguckt, dann muss man sagen, dass dieser Aspekt des Politischen immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde, teilweise von auch Persönlichkeiten wie Gropius, die Ökonomisierung sozusagen der Ansätze, die man da verfolgte, stärker in den Vordergrund traten. Und eine bewusste Entpolitisierung stattfand, auch im Hinblick auf die äußeren politischen Kräfte, die auf das Bauhaus einwirkten. In gewisser Weise manövrierte sich das Bauhaus ja eigentlich zwischen zwei Fronten. Von der kommunistischen Seite wurde es eigentlich als eine bürgerliche Institution angesehen, die dem Markt zuarbeitete. Und von den Nationalisten wurde es mehr und mehr als eine internationalistische, bolschewistische Verschwörung angeprangert. Und die Reaktion des Bauhauses darauf war, eine gewisse Neutralität herstellen zu wollen, indem man sich auf den politischen Teil sozusagen in den Hintergrund drängte, was unter anderem dazu führte, dass der zweite Direktor des Bauhauses, Hannes Meyer, unter anderem mit Hilfe von Bauhausmeistern 1928 dann entlassen wurde. Wenn man es grob skizzieren möchte, begann das Bauhaus sehr politisch, entpolitisierte sich in der Weimarer Republik bis hin zu dem Punkt, dass sich Persönlichkeiten wie Mies van der Rohe und Gropius durchaus kooperativ mit dem Nazi-Regime verhielten.
Ja, und die versucht haben, auch unter den Nazis sozusagen weiter arbeiten zu können oder ihre Karriere zu verfolgen.
Genau.
Es gibt auch
In dem Zusammenhang gibt es eine wirklich sehr interessante Figur, die vor kurzem via Lewandowski in einer Kunstarbeit thematisiert hat. Nämlich er hat sich mit Warteräumen auseinandergesetzt. Und als besonders interessant fand er die Standardisierung, die Warteräume haben. Und bei der Recherche wurde immer klarer, dass eigentlich diese Normierungsaspekte auf das Bauhaus und da eine besondere Persönlichkeit, nämlich Ernst Neufahrt, zurückgingen. Ernst Neufahrt, der auch ein wichtiges Buch zur Normierung geschrieben hatte, eigentlich als die Nazis übernahmen, in die USA auswandern wollte, aufgrund des Erfolges seines Buches dann aber zurückkam und 1943 dann Reichsbeauftragter für Bauwesen wurde und damit auch für die Normierung sozusagen der Baracken in den Konzentrationslager zuständig war. Daran sieht man die Widersprüche, die Problematiken, die in diesen Biografien eingeschrieben waren.
Das zeigt aber vielleicht auch das Problem, was Sie ja so versucht haben, im Überblick darzustellen, dass dieser politischer Anfang, den Sie beschrieben haben, der dann sozusagen selbst abgesägt worden ist von der Leitung des Bauhauses, dass das dann vielleicht eben auch nicht dazu geführt hat, dass die Leute, die innerhalb des Bauhauses unterwegs gewesen sind oder gelernt haben, tatsächlich in Bezug auf eine politische Überzeugung oder aber eine gemeinsame Ideologie, ohne das werten zu wollen, gearbeitet und gelernt haben, oder?
Es waren ja da ganz unterschiedliche Persönlichkeiten am Werk, auch schon in der Anfangsphase. Leute wie Itten, die esoterische Kulte im Bauhaus pflegten, bis hin zu rassistischen Denkweisen. Also diese Unterschiedlichkeit und Vielgestaltigkeit, die einerseits vielleicht auch als eine Stärke gesehen werden kann des Bauhauses, hat es natürlich auch dazu geführt, dass es nie eine wirklich durchgehaltene politische Haltung der Institution gab.
Bevor wir jetzt nochmal doch darauf zu sprechen kommen, welche Aspekte Sie in der Betrachtung, wie politisch ist das Bauhaus, zu Rate gezogen haben, beziehungsweise in den Fokus rücken, ist das Bauhaus dann nicht generell sozusagen Projektionsfläche von links, rechts oder irgendwem gewesen für etwas, was es von sich aus dann eben doch gar nicht war?
Wichtig in dem Zusammenhang, und das ist auch unter diesem Aspekt des Politischen ein ganz wichtiger Aspekt, ist die Rezeptionsgeschichte. Denn die Frage ist, warum verherrliche oder warum wird das Bauhaus heute noch so verherrlicht? Man muss einfach verstehen, dass Deutschland speziell nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich nach Traditionen suchte, an die man anschließen konnte, die sozusagen ein kulturelles Fundament des Nachkriegsdeutschlands, des demokratischen Deutschlands werden sollte. Und der Bauhausstil, der sich vor allem so wie in Gropius dann auch inszenierte, als ein abstrakter, funktionalistischer und damit universalistischer Stil in Szene setzte, schien da ein absolut geeignetes Bezugspunkt zu sein, weil man damit plötzlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg ein Produkt aus Deutschland hatte, das international sich durchgesetzt hatte. Denn so richtig stark wurde eigentlich das Bauhaus ja dann nachher in den USA als Folge der Immigration, nicht in Deutschland. Ja. Es gelang dem Bauhaus aufgrund dieser universalistischen Terminologie, aber durchaus auch Formensprache, sich international durchzusetzen und damit ein historischer Referenzpunkt zu sein, der scheinbar politisch nicht kontaminiert war. Das ist natürlich, es sagt sehr viel aus über die Politik Nachkriegsdeutschlands nach 1945.
Jetzt haben Sie schon gesagt, ne, Standardisierung war ja ein Programm quasi vom Bauhaus, das sich ja durchaus deckte mit der Idee des Gleichgeschalteten in gewisser Hinsicht mit dem, was die Nazis ja wollten. Warum ist denn zwischen dem Nazi-Traumvorstellung Eigenheim à la Goethes Gartenhaus in Weimar und den Meisterhäusern in Dessau keine Brücke zu schlagen gewesen von Nazi-Seite aus?
Die Meisterhäuser in Dessau waren ja nicht wirklich Sozialprojekte, das muss man ja so einfach sagen. Die Meisterhäuser in Dessau waren eigentlich großbürgerliche Architekturprojekte und das reflektiert in gewisser Weise auch die innere Problematik im Hinblick jetzt auf Wohnungsbau. Die Wohnungsfrage ist ja eines der großen Themen, das wir morgen behandeln, weil es eine Frage ist, die uns heute sehr beschäftigt. Auf der Oberfläche scheint es so, als ob das Bauhaus da adäquate Antworten gegeben hatte. Aber auch da zeigen eine ganze Reihe von Projekten und dazu gehören die Meisterhäuser in Dessau, die eigentlich nicht erwerbbar waren für die Arbeiterklasse, die inneren Widersprüche, die im Bauhaus waren. Ein anderes Projekt, was in diesem Kontext diskutiert wird, ist die Arbeitersiedlung in Dessau-Törten, die von Gropius entwickelt wurde, wo sich sehr schnell herausstellte, dass diese Siedlung, die auf der Produktion von vorgefertigten Materialien beruhte, sich als für normale Arbeiter zu teuer herausstellte. Also der Wohnungsbau der soziale Wohnungsbau des Bauhauses eher teurer war als die normalen Wohnungen zu der Zeit. Aber die Problematik, glaube ich, damit umzugehen, ist natürlich, dass die Bauhäuser aufgrund des Interesses an technologischen Entwicklungen, durchaus auch utopischen Gesellschaftsmodellen, immer wieder Sachen ausprobiert haben, die sich vielleicht zu ihrer Zeit nicht durchgesetzt haben, weil sie halt noch modellhaft waren und nicht eins zu eins übersetzbar in Realität. Von daher, glaube ich, könnte es heute ein interessanter Ansatz sein, zu gucken, woran scheiterte eigentlich das Bauhaus und welches Potenzial steckt in den gescheiterten Projekten des Bauhauses.
In Bezug auf der Zeit voraus zu sein, hieß es beim Bauhaus ja vielleicht auch genau das an der Stelle. In Bezug auf Wohnungen und Stadtentwicklung mit veränderten Produktionsbedingungen und Umgebungsvariablen wurde ja dann das, was sie so versucht haben, normiert, auch international baufähig und hat sich ja wiedergespiegelt in der modernen Architektur in der DDR, genauso wie in, keine Ahnung, Israel und eben den USA.
Genau.
Das ist ein Aspekt. Sie beschäftigen sich darüber hinaus in der Konferenz mit den Aspekten Pädagogik und Erziehung der Gesellschaft. Haben Sie ja gesagt am Anfang schon, das war so die Idee, ne? Über die Ästhetik und über genau. Das Bauen einen neuen Menschen zu formen.
Ja.
Was sind die springenden Thesen, die da eine Rolle spielen bei Ihnen?
Auch da spielt das Politische eigentlich eine ganz wichtige Rolle. Ich hatte schon am Anfang erwähnt, dass diese Bewegung oder dieses Interesse, Gesellschaft neu zu gestalten, einen neuen Menschen zu bilden, aus der Zivilisationskrise des Ersten Weltkriegs herausging und durchaus ein politisches war, aber verbunden damit, die Grundlage war ein Rückgriff sozusagen auf die Gotik, auf die Bauhäuser der Gotik, die Idee mit Kunst, Handwerk und Gestaltung Gesellschaft zu verändern. Wenn man die Situation sich heute anguckt, gibt es ja neue eigentlich Entwicklung, die eine ähnliche Grundhaltung hat, nämlich Gesellschaft zu verändern mit Hilfe von Technologie und Gestaltung. Und die kommt aus Silicon Valley. Da gibt es eine ähnliche Tendenz eigentlich wie beim Bauhaus. Silicon Valley, die Gründerväter kamen aus der Hippie-Bewegung, was ja durchaus eine kulturpolitische Bewegung war zu seiner Zeit. Und der politische Aspekt dieser Bewegungen, sowohl beim Bauhaus als auch bei Silicon Valley, wurde dann immer weiter in den Hintergrund gedrängt, zugunsten von Technologie und Gestaltung. Und wir leben jetzt in einer Welt, wo die technologischen Entwicklungen eigentlich zur Depolitisierung der Gesellschaft und, wenn man so will, auch ganz buchstäblich zur Sinnentleerung der Gesellschaft beitragen, mit den politischen Implikationen, die diese Sinnentleerung hat. Und diese Widersprüche sozusagen am Bauhaus auch im Hinblick auf unsere Zeit zu diskutieren, dass da mit Hilfe von Technologie, Handwerk eigentlich ein politisches Projekt zunächst mal verfolgt wurde, das aber im Prozess immer mehr depolitisiert wurde und letztlich dazu beigetragen hat, dass in unserer Zeit sozusagen der gesellschaftliche Raum für politische Auseinandersetzungen immer stärker zurückgedrängt wird, mit den Implikationen, die das hat, gerade auch im Hinblick auf neofaschistische Bewegungen und neonationalistische Bewegungen.
Ein weiterer Aspekt in der Konferenz ist, und der fiel mir als wahrscheinlich besonders schwierig am Bauhaus aufzuhängen, ist Emanzipation und Internationalisierung. Beides steckt ja nicht unbedingt drin in dem, was das Bauhaus dann war.
Das Bauhaus war insofern schon von Anfang an international, als Lehrer aus verschiedenen Teilen der Welt, also zunächst mal Europas, aber jetzt nicht nur aus Deutschland da waren. Es waren ja Leute wie Kandinsky, Molyneux und andere, die am Bauhaus lehrten. Schüler kamen aus aller Welt, aus dem Nahen Osten, aus Lateinamerika ans Bauhaus. Diese Internationalität des Bauhaus war natürlich schon von Anfang an auch ein Dorn im Auge der Nationalisten. Also dann hat natürlich das Bauhaus aufgrund dieser Kontakte auch internationale Netzwerke und Arbeitsformen entwickelt. Das Problematische dabei aus einer heutigen Sicht ist, dass in dem Kanonisierungsprozess des Bauhauses als die Architekturinstitution der Moderne mit dieser internationalen Sprache die Einwirkungen oder das, was man von den anderen gelernt hat, also zum Beispiel von der Kibbutz-Bewegung im Nahen Osten, von der Auseinandersetzung mit der Formen- und Bildsprache, Farbsprache des Nordafrikas, dass das einverleibt wurde und plötzlich als Teil des internationalen Stils erschien, obwohl man direkt eigentlich rückführbar war auf Entwicklungen, die außerhalb Europas und natürlich damit auch außerhalb des Bauhauses stattfanden. Insofern war das Bauhaus ein Kind westlicher Moderne, die ja wesentlich darauf beruht, die Einflüsse aus der nicht-europäischen Welt im Selbstbild abgeschnitten zu haben.
Besonders dankbar bin ich Ihnen eigentlich für einen Slot in der Konferenz, der sich mit der tatsächlich auch aktuellen Situation sehr gut widerspiegeln lässt in seiner Relevanz. Das ist die Frage nach der politischen Rolle kultureller Institutionen. Und das Bauhaus ist ja nicht für 100 Jahre Bauhaus Mittelpunkt gerückt worden letztes Jahr, sondern für ein Verhalten in Bezug auf das Konzert von Feine Sahne Fischfilet, was dann doch glücklicherweise auf großen Widerspruch getreten ist. Und sich da nämlich irgendwie raushalten zu wollen im Sinne von, wir sind ja keine politische Einrichtung.
Ja, also insofern ist das vielleicht sogar der wichtigste politische Aspekt des Bauhauses, den man sehen muss, ist, dass das Bauhaus ja unter extremen Druck von nationalistischen Kräften in der Weimarer Zeit geraten ist. Zunächst mal von Weimar dann nach Dessau gehen musste, von Dessau nach Berlin und dann geschlossen wurde. Und aufgrund des Drucks der Nationalsozialisten und anderer konservativer Kreise eigentlich Deutschland verlassen musste. Angesichts der heutigen Situation, wo Kulturinstitutionen wieder angegriffen werden von nationalistischen Kräften, ist diese Bedeutung, die diese Institution für die Entwicklung Deutschlands im 20. Jahrhundert hatte, gerade unter diesem Gesichtspunkt natürlich von äußerster Wichtigkeit. Insofern kann man die Frage, wie politisch ist das Bauhaus, zunächst mal ganz allgemein damit hochpolitisch.